Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und diese Woche steht nicht Michael mir gegenüber, sondern mir sitzt gegenüber Sophia. Hallo Sophia.
Ja, hi. Ich habe für eine Sitzänderung plädiert in diesem Podcast jetzt.
Aber wir machen das auch immer ganz unterschiedlich. Mal sitzen wir, mal stehen wir, immer so, wie wir Lust und Laune haben. Normalerweise stehen wir, aber darum geht es diese Woche gar nicht, sondern wir wollen über ein Buch sprechen. Aber vielleicht erkläre ich erstmal, warum du hier bist und nicht Michael. Du bist studentische Mitarbeiterin bei uns im Haus der Unionsstiftung, arbeitest seit über einem Jahr schon für die Stiftung.
Seit August 2020.
Ja, siehst du, dann sogar schon über 2 Jahre, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Genau, du bist bei uns tätig, du hast ursprünglich angefangen, hast das Buch von Nikolaus Meyer-Landrut, Frankreich, überarbeitet, hast da ein schönes Lektorat gemacht, das war dein erster Job und mittlerweile bist du verantwortlich für die Vereinstour, richtig?
Genau.
Genau, und organisierst da die ganzen Vereinstouren, die wir im Saarland anbieten. Und du hast ein Projekt zusammen mit Tim, den unsere Hörerinnen und Hörer ja auch schon kennen, weil er die Folge zur Landtagswahl in Niedersachsen gemacht hat. Aber erzähl doch vielleicht einfach mal selbst, was du mit Tim zusammen für einen Podcast hast.
Genau, also wir haben den Podcast Politische Seiten. Das ist ein Podcast rund um Bücher mit jedwegen politischen Inhalt. Also es kann auch mal ein Sachbuch sein, es kann aber auch mal ein Roman sein. Hauptsache es hat irgendwas Politisches, das dahinter steckt. Mhm. Und diesmal haben wir über ein ganz besonderes Buch gesprochen, und zwar über Shalom Habibi.
Okay.
Das sich rund um die Konflikte, muss man ja schon sagen, im Nahen Osten dreht und über die Beziehung zwischen Juden und Muslimen und auch sehr autobiografisch auch geprägt ist und damit super spannend ist, genau.
Genau, wir hatten auch eine Veranstaltung zu diesem Buch hier bei uns im Haus der Unionsstiftung zusammen mit der Initiative Shalom Israel. Shalom Habibi, geschrieben von Arye Sharus Shalika, ein persisch-jüdischer Berliner, so bezeichnet er sich selbst. Also wenn man ihn fragt, wo er herkommt, sagt er oft, er kommt aus dem Iran, ist aber in Berlin geboren. Seine Eltern sind im Iran geboren, sind geflohen in den 70ern, Anfang der 70er, noch vor der iranischen Revolution, weil sie Juden waren. Und er hat erzählt, sein Vater, der hat auf dem Land gelebt und hat da besonders großen Judenhass, besonders viel Antisemitismus auch erlebt. Und Arye selbst ist in Berlin aufgewachsen, unter Türken vor allen Dingen. Also er sagt immer, er ist so im Herzen ist er auch ein bisschen Türke, weil er ganz, ganz viele Freunde hatte im Wedding, die Türken waren. Er war Graffiti-Künstler, er war Rapper, er war zum Teil auch auf der schiefen Bahn, wie er erzählt hat, hat aber trotzdem irgendwie sein Abi gemacht und ist dann mit Anfang 20 nach Israel ausgewandert. Ist mittlerweile Pressesprecher der israelischen Streitkräfte, in Reserve zumindest, aber wenn irgendwie Krieg ausbricht, dann muss er wieder ran. Also ein wahnsinnig spannendes Leben. Und du hast mit ihm gesprochen, Sophia. Du hast mit ihm über sein Buch gesprochen und über sein Leben. Worüber genau habt ihr gesprochen? Also muss nicht alles verraten, das hören wir nämlich gleich. Aber was war für dich, was ist dir hängen geblieben in dem Gespräch?
Also wir sind paar Sachen sind mir insbesondere hängen geblieben. Und zwar erstens, dass er selbst persönlich viele Identitäten in sich selbst zu vereinbaren hat und das auch, ich würde fast behaupten, von meinem Eindruck her relativ erfolgreich miteinander vereinbart, weil er sagt halt im Endeffekt, so groß sind die Differenzen zwischen den verschiedenen Identitäten, die du auch gerade schon im Rahmen von seiner Biografie dargestellt hast, so groß sind die eigentlich gar nicht. Und interessanterweise verkörpert er damit seine Buchmessage schon fast am besten, also er in sich selbst, wo er halt persönlich selbst zeigt, so groß sind die Differenzen nicht und man kann sie überwinden. Das ist Punkt 1. Punkt 2, was ich im Gefühl hatte, dass ihm besonders wichtig ist, ist, dass wir beim Nahostkonflikt immer nur an den Konflikt zwischen
Israel und Palästina denken.
Genau.
Ja, klar.
Genau, so ist es. Und in Wahrheit ist ja aber der Nahe Osten viel, viel größer als nur Israel und Palästina. Mhm. Und in Wahrheit sind da viel, viel mehr Konflikte, die man allerdings nicht unter dem Begriff Nahostkonflikt fasst. Und die dann mitunter auch einfach tatsächlich so gestaltet sind, dass da Muslime untereinander aufgrund von, auch unter anderem von Glaubensfragen, Krieg führen. Und das gerät bei uns in Deutschland doch immer so ein bisschen in den Hintergrund. Und ich muss auch sagen, jetzt so, wenn man das Ganze reflektiert, selbst ein bisschen, erstens, man hört da von dem Nahostkonflikt dann doch in den, also im Sinne von Israel und Palästina, hört man in den Nachrichten sowieso am allermeisten.
Ja, klar.
Wenn man Nahostkonflikt hört, verbindet man auch wirklich nur das damit. Also das geht ja mir selbst auch so.
Ja.
Und die anderen Konflikte geraten in Deutschland doch so ein bisschen in den Hintergrund, weil man wenig davon hört, wenig darüber weiß. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt auch ganz froh, dass ich da das Buch gelesen hatte und mit ihm auch gesprochen hatte. Und genau. Und ein dritter Punkt, der mir aufgefallen ist, der ihm sehr, sehr wichtig zu sein scheint. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ein dritter Punkt, der mir aufgefallen ist, der ihm scheinbar sehr, sehr wichtig ist, ist...
vielleicht bleiben wir einfach bei den zwei Punkten.
Okay.
Sophia, du hast zwei Punkte genannt, zwei wahnsinnig spannende Punkte. Verrat nicht allzu viel, denn das ganze Interview Sophia mit Aryeh Sharous-Shalika, Autor des Buches Shalom Habibi, Zeitenwende für jüdisch-muslimische Freundschaft und Frieden. Das hört ihr jetzt. Viel Spaß.
So, mir gegenüber sitzt jetzt Aryeh Sharous-Shalika, der Autor des Buchs. Und zum Eingang würde ich dich einmal gerade bitten, dich selbst kurz vorzustellen, ganz kurz in aller Frische sozusagen, weil es ist immer ein bisschen spannender, wenn man sich selbst vorstellt, als wenn ich die Beiträge aus dem Internet sozusagen einmal ablese.
Ja, absolut. Also erstmal kurz ist schwierig, ganz kurz ist noch schwieriger. Ja, also mit meiner Lebensgeschichte, mit meinen 1000 Identitäten und allem, wo ich so involviert bin. Aber ich versuche mich kurz zu fassen. Ich bin in Deutschland geboren, 1977, bin Sohn persisch-jüdischer Eltern. Habe dann in Berlin meine Jugend erlebt, die war teilweise sehr tough. Das erzähle ich in einer Autobiografie. Und dann bin ich ausgewandert nach Israel und habe in Israel halt ein neues Leben begonnen. Und seitdem habe ich halt sowohl im Militär als Sprecher gearbeitet, habe in der Regierung in Israel einen Job, habe jetzt mein viertes Buch draußen, Shalom Habibi, und vielleicht am wichtigsten bin verheiratet mit zwei kleinen Kindern und lebe irgendwo inmitten des Landes Israels, rechts von Tel Aviv aus.
Schön. ja, das, die Kinderangabe ist ja wirklich fast am wichtigsten. Jetzt sind wir auch gerade schon bei einem Thema, das mir im Buch auch immer wieder aufgefallen ist. Heute warst du ja auch schon in der Schule und hast mit den Schülern über das Buch gesprochen. Es ist ja auch immer wieder wichtig, mit Schülern über solche Thematiken zu sprechen, mit Kindern über solche Thematiken zu sprechen, weil Kinder nehmen doch immer mehr wahr, als man manchmal denkt. Jetzt hast du am Anfang des Buchs ja auch schon, bist du damit eingestiegen, dass dein Sohn Terroranschläge wahrnimmt und wie man damit umgeht als Vater insbesondere. Da wollte ich mal nachfragen, wie ist das als Vater, den Kindern zu vermitteln, was da los ist? Es ist ja ein sehr komplexes, sehr schwieriges Thema. Hier haben wir ein ganzes Buch zu diesem Thema. Wie bringt man das kurz und Verständnis auf einem Verständnislevel, das Kinder auch nachvollziehen können, einem Kind nahe?
Naja, also Terror und Krieg und sowas einem Zehnjährigen zu erklären, zum Zeitpunkt, als ich das Buch geschrieben habe, war mein Sohn 9, meine Tochter 7, ist eigentlich fast nicht möglich, weil die verstehen halt weder was wirklich von Terror noch von Krieg. Und gut so, ne? In dem Alter sollten sie da noch nicht ran. Jedoch sehen sie auf dem Bildschirm und Nachbarn reden halt über Terror und wenn es mal wieder zu einem Anschlag kommt und auf dem Bildschirm dann alle möglichen Chaos-Situationen, wo dann Blut und wo Verfolgungsjagden und so weiter und so fort. Und ich habe mich dann halt, ich fange dieses Buch an mit einer Situation, in einem Dialog mit meinem Sohn, der halt wirklich auf dem Bildschirm starrt und einen Anschlag halt mitverfolgt, wo die Polizisten hinter Tätern her sind. Ja, und dann die Frage von ihm kommt, wieso tun die das? Wieso wollen die Araber uns töten? Und ich habe verstanden, dass er das, das dann in diesem Gespräch erzähle ich dann halt, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass er schon mal irgendwie eine ähnliche Frage gestellt hat und dass ich schon mal mit ihm dieses Gespräch in eine andere Richtung hatte, und zwar in einer Kriegssituation ein Jahr zuvor. Und ich halt dann immer wieder versucht habe, jetzt und wie vor einem Jahr, ihm einerseits zu erklären, schau, Terror gibt's, das sind Menschen, die böse sind, Menschen, die töten wollen, Menschen, die vielleicht unzufrieden sind, Menschen, die irgendwie mit Hass erzogen wurden und so weiter und so fort, aber, und dieses große Aber, wo dann der Hauptteil kommt, der soll ihn halt irgendwie positiv stimmen, dass es Menschen gibt, die nicht so sind, Menschen, die positiv sind, Menschen, die Freundschaft wollen, Menschen, die Frieden wollen, und er soll wissen, es gibt sowohl als auch, das heißt einerseits halt die harte Realität, die, ich sag jetzt mal, Gefahren vielleicht schon in diesem Alter irgendwie erklären, aber ihn nicht zur Verzweiflung bringen in diesem Alter, dass überall Gefahren lauern, sondern im Gegenteil, dass ans gute Menschen zu glauben.
Hm. Jetzt kommt ja auch über das Buch hinweg immer wieder dieser Vergleich, also diese Metapher, sage ich jetzt mal, mit den zwei Seiten der Medaille. Also dass es auf der einen Seite natürlich immer die Negativbeispiele gibt, aber du versuchst ja in dem Buch vor allem auch Positivbeispiele herauszubilden. Und was du allerdings auch im Rahmen des Buchs einmal zugeben musst, ist, dass dadurch, dass die Negativbeispiele halt dennoch präsent sind, man dann gerade jetzt in Bezug auf die Kinder, ich denke da an das Beispiel der Kindergärtnerin von deiner Tochter, wo man sich vielleicht nicht ganz sicher war, kann man das Kind jetzt wirklich in die Hände der Kindergärtnerin geben? Wie geht man denn mit solchen Vorurteilen, die einem dann doch noch im Hinterkopf stecken, auch wenn man positiv denken möchte, wie geht man damit dann auch selbst als erwachsene Person um?
Ja, es ist schwierig, weil man halt nicht in den Menschen, der dir gegenübersteht, wirklich eintauchen kann. Und der Mensch gegenüber, der kann einerseits positive Absicht sein, er kann aber auch negative Absicht sein. Und es kann sich auch auf den Kopf stellen, je nachdem, wie der Mensch dir gegenüber jetzt, was er erlebt hat, er oder sie. Mhm. Vielleicht hat derjenige, der eigentlich dich monatelang begleitet und immer positiv mit dir war, hat vielleicht in seinem entfernten Familienkreis irgendwas Negatives erlebt. Angenommen jetzt in Israel, sein Bruder oder sein Cousin oder der Ehemann wurde irgendwie verwundet oder getötet. Irgendwas ist da Negatives passiert, und das könnte natürlich auch einen Einfluss ausüben auf die Kindergärtnerin von meiner kleinen Tochter. Und es gibt diese Situation leider im Leben, in Israel wie auch hier, wo Menschen dann plötzlich gewalttätig werden, weil sie aus Hass und Frust, aus irgendeiner Situation heraus plötzlich auf den Kopf gestellt werden. Ne? Mhm. Und das sind menschliche Situationen, die kenne ich, ich weiß, dass sie existieren, und deshalb habe ich im Hinterkopf natürlich auch immer irgendwie, ich sage jetzt mal, ja, ich bin mir dem bewusst, dass es nicht nur Freunde und, ich sag jetzt mal, Friede, Freude, Eierkuchen gibt, sondern dass es auch Gefahren gibt, dass es Menschen gibt, die ideologisch voller Hass sind, dass Menschen gibt, die sind bereit, für ihre Sache zu sterben, zu töten. Das wissen wir ja, das ist nichts Neues. Und weil das so ist, besonders wenn es um meine eigene Tochter und meinen eigenen Sohn geht, bin ich halt vorsichtig. Und ja, in dieser einen Szene natürlich schießen mir Gedanken durch den Kopf in einer Kriegssituation. Kann ich meine Tochter jetzt in Israel einer muslimischen Frau, einer muslimisch-arabischen Kindergärtnerin einfach so anvertrauen in einer Kriegssituation, wo ich auch noch in Uniform, weil ich zum damaligen Zeitpunkt Sprecher der israelischen Armee war, kann ich das mit reinem Gewissen machen, ohne dass ich meine kleine Tochter gefährde? Mhm. Und es gab bei mir zu Hause eine Diskussion mit meiner Frau darüber. Am Ende haben wir uns entschieden, dass wir, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, das Risiko eingehen, so dramatisch es klingen mag, weil es war in einer Kriegssituation, nicht irgendwie jetzt eine Standardsituation. Und wir haben unsere Tochter abgegeben, und meine Tochter kam jeden Tag sehr, sehr glücklich zurück von dieser Kindergärtnerin. Im Buch existiert ein Foto, und man kann, glaube ich, anhand des Fotos sehen, dass meine Tochter mit der Kindergärtnerin und mir eine Art sehr innige, freundschaftliche Beziehung hatten.
Mhm. Das ist schön. Auch so solche positiven Beispiele aus der persönlichen Ebene insbesondere zu hören, weil im Endeffekt kann ja, ich sag mal, ein Staat noch so viele Friedensverträge unterschreiben, wenn nicht auch auf persönlicher Ebene Annäherung erfolgt. Um dann jetzt aber dann doch noch zu der staatlichen Perspektive zu gehen, und zwar warst du ja auch durchaus in verschiedenen muslimischen Ländern auch unterwegs und hast da versucht, friedensstiftend sozusagen zu wirken, Vorurteile abzubauen. Und da warst du auch unter anderem im Oman und hast dann geschildert, dass der Staat ja eigentlich keine diplomatischen Beziehungen mit Israel hat.
Bis heute nicht.
Und das, muss ich sagen, hat mich aus deutscher Perspektive, wo man ja immer daran gewohnt ist, irgendwie doch noch auf eine Botschaft zurückgreifen zu können, das ist doch erstaunlich zu hören. Und deswegen, gerade mal am Beispiel von Oman, wo ja noch die zusätzliche Schwierigkeit bestand, dass man da keine diplomatische Vertretung schon vor Ort hat. Wie funktioniert das dort vor Ort, Diplomatie wirken lassen zu können? Wie funktioniert das, sich dort zu vernetzen, wenn man an und für sich keinen israelischen Ansprechpartner vor Ort mit dabei hat?
Ja, also erstmal, ich bin da im Auftrag der Regierung mit gewesen. Ich war auch mal eine Zeit Berater des Außenministers. Und im Oman, das war natürlich spannend, weil, wie du selbst gesagt hast, du hast keine Kontaktperson, also weder eine israelische Botschaft, noch hast du angenommen eine jüdische Gemeinde, also nichts irgendwie, was mit Juden oder Israel zu tun hat. Und du bist eigentlich vollkommen, man könnte sagen, ausgeliefert deinen omanischen Begleitpersonen, Kontaktpersonen, denen du dich anvertraust. Und so war das dann auch, als wir dann dort waren, ich und eine kleine Delegation, wurden wir dann halt auch beschützt und begleitet von omanischen Sicherheitsleuten, die halt von ganz oben geschickt wurden, um halt wirklich darauf Acht zu geben, dass irgendwie kein trauriger Zwischenfall irgendwie vorkommen wird. Und ich erzähle da ein bisschen, ohne zu tief zu gehen, wie diese Beziehungen für mich waren. Also die Gespräche teilweise im Vorfeld oder als ich dort war. Ich erzähle zum Beispiel von einer Situation, wo ich im McDonald's sitze, eine Mal, wo ich mich entfernt habe von den Sicherheitsleuten, um mal so ein bisschen authentisches Oman zu fühlen. Und wir haben laut, wir waren zu viert, laut auf Hebräisch gelacht und geredet. Und um uns herum haben die Leute geguckt. Mir war nicht klar, wer versteht, dass wir aus Israel sind oder nicht. Aber das war ein Gefühl der Freiheit irgendwie. Und das war wunderschön. Zum gleichen Zeitpunkt jedoch habe ich im Oman auch in einer Situation halt irgendwie versucht, halt auch zu Libanesen Kontakt auf so einer internationalen Ausstellung. Und da bin ich halt auf zwei Männer zugegangen, die sahen mir nach Libanesen aus. Am Ende waren es Iraker. Und die waren auch sehr, sehr freundlich zu mir. Und als ich mich dann als jemand aus Israel vorgestellt habe, haben die sich komplett sofort umgedreht, ohne Tschüss, ohne nichts und sind einfach weggestiefelt. Und das war für mich dann natürlich wie so ein Stich ins Herz, weil vollkommen unnötig. Aber es ist doch nicht so einfach, wie man sich es vorstellt. Das ist Knochenarbeit.
Du versuchst ja in dem Buch immer optimistisch zu bleiben, optimistisch in die Zukunft zu blicken und sozusagen weiterzumachen und weiter dafür zu kämpfen, ist das falsche Wort, weil es zu negativ besetzt einsetzen ist vielleicht, aber sich dafür einzusetzen, dass das irgendwann Frieden herrscht sozusagen. Hast du auch schon konkret gemerkt, wie sich das dein Wirken vor Ort sozusagen geäußert hat, wo du gedacht hattest, dadurch, dass ich dieses Gespräch nun geführt habe, ist tatsächlich etwas besser geworden?
Ja, also erstmal natürlich intern Israel gibt es natürlich da auch, jeder Einsatz zählt. Mit jedem Einsatz meine ich, in Israel leben 20% Muslime, das ist weitaus mehr als in Deutschland. Und jeder Kontakt zu dieser Minderheitsgesellschaft in Israel, die ich halt führe und die positiv ist, ist für mich auch ein Stück weiter, ich sag jetzt mal, die Hand zu einer friedlichen Seite an Seite Leben innerhalb Israels. Der zweite Kreis würde sein im Nahen Osten an sich, das heißt, Freunde und Bekannte, die ich mittlerweile habe in sehr vielen arabischen und muslimischen Ländern, in der Türkei auch, unter Kurden, an den Golfstaaten, bis hin nach Marokko und Kosovo und Aserbaidschan und so weiter. Das sind alles Bekanntschaften und Freundschaften bilden sich ja nicht von jetzt auf jetzt, sondern da muss man dran arbeiten. Es ist wie eine Liebesbeziehung, die sehr schnell kaputt gehen kann. Und wenn man wirklich Erfolg haben will in der Liebe, dann muss man dran arbeiten. Das ist knallharte Arbeit, tagtäglich. Und das versuche ich halt mit all diesen Bekanntschaften. Und das Netz erweitert sich zum Glück. Ne? Demgegenüber steht natürlich auch ein negatives Netz, die dagegen arbeiten, ne? Dass Annäherung und Versöhnung und Frieden stattfindet. Der dritte Kreis, der mir wichtig ist, ist natürlich der Kreis, wo ich herkomme. Und wo komme ich her? Ich bin in Deutschland geboren, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich schreibe auf Deutsch, weil ich nun mal meine Jugend hier erlebt habe. Und meine Jugend war für mich teilweise so traumatisierend, das begleitet mich halt bis heute. Und wenn ich in Deutschland heute an Schulen gehe und 15-Jährigen oder 17-Jährigen in die Augen schaue, dann sehe ich mich selber, wie ich damals hier in der Schule war. Und bestimmte Situationen, positive wie negative, erlebt habe, teilweise sehr ungerechte Situation mit meinem Umfeld. Und ich komme halt auch, um in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein wenig für Verständnis zwischen den verschiedenen Kulturen zu sorgen, zumindest ein bisschen Einsatz zu zeigen. Mir geht es aber auch wirklich darum, dass, ich sage jetzt mal, Deutsche ohne Migrationshintergrund, die teilweise, ich sage jetzt mal, die Vergangenheit der Großeltern oder Urgroßeltern vielleicht nicht verarbeitet haben oder nicht wirklich Bezug zu haben. Und das weiß ich, weil jedes Mal, wenn es irgendwie um damals geht, kommt dann, naja, Juden, damit identifiziere ich Gedenkveranstaltungen und Auschwitz und Holocaust. Und dann sage ich, wie jetzt? Juden sind für euch nur tot? Also, und dann sage ich, es gibt doch aber auch lebendige Juden und nette Juden und Juden, die gut essen und gut ausschauen und die im Mittelmeer irgendwie Strandpromenade haben und weltweit bekannte Restaurants haben und so weiter und so fort. Wieso ist das denn nicht, was man kennt? Ja. Und deswegen ist es mir wichtig, dann auch, ich sage jetzt mal, in Deutschland, sowohl, wenn ich über Schulen rede, mir ist es wichtig, sowohl Deutsche ohne Migrationshintergrund zu berühren, in der Hinsicht, und Deutsche mit besonders muslimischen Migrationshintergrund zu berühren, weil sie in der Regel in Deutschland noch nie einem Juden oder Israeli über den Weg gelaufen sind. Sehr viel, oftmals, das weiß ich, weil ich so aufgewachsen bin, oftmals sehr vorbelastet sind, sehr viele Stereotype, sehr viel negative Emotionen zu Juden und Israel haben. Und ich biete mich in der Hinsicht an. Ich sage, hör zu, ich bin Jude, ich bin Israel, ihr könnt mich anfassen. Und wir können gerne mal quatschen über die Dinge, die euch beschäftigen. Und da kommt manchmal sehr viel Negatives raus. Aber ich versuche darauf einzugehen, mit der Hoffnung, dass das ein oder andere hängen bleibt.
Und dasselbe versuchst du ja auch sozusagen mit deinem Buch zu erreichen, jedenfalls mein Eindruck. Und hattest du ja das Buch ja jetzt, wie du gesagt hast, auf Deutsch geschrieben. Das heißt, es ist an Deutsche adressiert, es ist an den deutschen Sprachraum, sage ich jetzt mal, adressiert. Und es geht insbesondere gegen Ende an mich zunehmend der Appell hervor, dass man sich mit der Thematik vielleicht auch mal etwas tiefgehender beschäftigen sollte. Was würdest du denn raten oder auf welche Art und Weise könnte man sich denn als deutscher Otto-Normalverbraucher etwas tiefer in diese Thematik reinversetzen, etwas tiefer damit beschäftigen und dadurch besser verstehen lernen?
Ja, es sind ja mehrere Thematiken. Ne? Das ist einmal natürlich alles, was so mit der Vergangenheit zu tun hat, die deutsche Vergangenheit vis-à-vis den Juden. Dann kommt hinzu natürlich alles, was so mit Integration und Problembezirken, wo ich aufgewachsen bin, worüber ich auch rede, über meine eigenen Erfahrungen. Dann kommt die jüdisch-muslimische Beziehung, die in diesem Buch natürlich zentral ist, über die ich aus eigener Erfahrung berichte. Und dann kommt natürlich noch als letztes Israel, der Nahostkonflikt in Anführungsstrichen und der arabisch-muslimische Nahe Osten mit allem, was dort passiert. Der Blick in all diese Richtungen ist oft ein Tunnelblick, weil man halt oft keine Berührungspunkte hat, sondern entweder irgendwie mal hier oder da was auf YouTube gesehen hat oder irgendein Medium was mal erzählt hat oder man war auf irgendeiner Gedenkveranstaltung. Aber man hat irgendwie nur einen Tunnelblick und ich erzähle deshalb auch, dass der Nahostkonflikt, so wie man ihn in Deutschland wahrnimmt, eine Art Lüge ist, weil es passiert so viel im Nahen Osten und das sind alles Nahostkonflikte, die in erster Linie unter Muslimen selbst ausgefochten werden. Das heißt, Juden und Christen spielen eine Nebenrolle, überhaupt nicht zentral. Aber das wird in Deutschland anders wahrgenommen und das hat natürlich mit der Vergangenheit zu tun. Und deshalb biete ich mich halt in der Sache an. Es ist mir wichtig, dass die Menschen halt wirklich ein Stück, ich sage immer gerne, ihren Horizont erweitern, den Zoom-out machen. Weil man ist oft im Zoom-in, dieser Tunnelblick, damit meine ich ein Zoom-in. Man kennt so Mikro. Aber wenn man den Zoom-out macht und plötzlich versteht, oh, guck mal, Syrien, Jemen, Irak, Marokko, Sudan, Afghanistan, das sind alles keine Einzelschauplätze. Man kann alles einzeln betrachten. Ist auch okay, aber wenn man ein bisschen tiefer geht, versteht man, dass all diese Schauplätze sowohl lokal als auch regional als auch teilweise komplett geopolitisch ausgefochten werden. Syrien ist natürlich ein Beispiel, wo wirklich die ganze Welt involviert war, aber auch im Jemen sind regionale Spieler involviert und auch im Sudan und auch im Norden Afrikas und auch in Afghanistan gibt es immer mehrere regionale, manchmal Weltmächte, die rein involviert sind und dort, ich sag jetzt mal, ihre Flossen im Spiel haben. Mhm. Und das nimmt man oft nicht wahr, weil einem die Informationen fehlen. Ich versuche in diesem Buch so ein bisschen darauf einzugehen, mit der Hoffnung, dass diejenigen, die diese bisschen Informationen von mir haben, sich noch ein bisschen tiefgehender damit befassen. Ich bin jetzt kein Geschichtslehrer, der jetzt hier von A bis Z die ganze Welt erklären muss, kann ich auch nicht. Mhm. Aber so ein bisschen zumindest versteht, oh, bis jetzt habe ich irgendwie nur A, B, C gedacht. Aber es gibt ja auch noch D bis Z. Mhm.
Super. Dann vielen Dank auch für diese, ich sag mal, inspirierenden Abschlussworte, die man gerne auch zur Inspiration nutzen kann, um sich da ein bisschen tiefergehender mit dem Thema zu befassen. Gerne auch mit diesem Buch, empfehle ich ausdrücklich.
Danke.
Und dann danke ich dir sehr für deine Zeit und für die Impulse rund um das, rund um diese doch große Themenvielfalt, die wir jetzt heute abgedeckt haben. Und ja, herzlichen Dank.
Danke auch.
Arye Sharus Shalika, Autor des Buches Shalom Habibi, Zeitenwende für jüdisch-muslimische Freundschaft und Frieden. Er im Gespräch mit Sophia über sein Buch, über sein Leben. Und ihr könnt das Buch gewinnen. In 2 Tagen am 1. November kommt auch die Folge Politische Seiten von Sophia und Tim raus. Da könnt ihr noch mehr über das Buch hören. Und wir hören uns dann wie gewohnt nächsten Mittwoch wieder. Und dann ist Michael wieder da. Und Sophia, ich sage vielen herzlichen Dank. Es hat großen Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen lieben Dank.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.